Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und heute möchte ich besprechen, wie ich es letzte Woche angekündigt habe, Der Mann, der Hunde liebte. Das ist ein Hörspiel, was in 3 Teilen veröffentlicht wurde, nach dem gleichnamigen Roman von Leonardo Padura. Das ist ein kubanischer Schriftsteller, der sehr fleißig ist, denn allein dieser Roman hat 800 Seiten und auch seine anderen Romane sind jetzt nicht so dünn. Jeder Teil dieses Hörspiels ist ziemlich genau 56 Minuten lang und es erscheint oder ist zu hören in der Podcast-Reihe Schlechte Gesellschaft. Da könnt ihr alle 3 Teile hintereinander weghören. Wurde vom SWR in diesem Jahr produziert, also 2024, und ist seit dem 13. November in der ARD-Audiothek verfügbar. Zum Buch. Das Buch Der Mann, der Hunde liebte, also der Roman vielmehr, erschien im Jahr 2009, also im Originalsprache, und 2012 bei uns in Deutschland herausgebracht vom Unionsverlag. Das Interessante in diesem Roman ist, er verknüpft hier 3 Erzählstränge miteinander. Also inhaltlich geht es um das Attentat auf Leo Trotzki und dessen Folgen. Und dabei geht es auch um so eine Art historische Rekonstruktion dieser Zeit, aber auch eine psychologische Studie der handelnden Figuren. Und es ist auch was Politisches, weil es geht um dieses Scheitern der sozialistischen Utopien. Und was auch interessant ist, in dem Roman benutzt Leonardo Padura einen interessanten Stil. Der ist nicht nur rein erzählerisch, also es wird jetzt nicht nur erzählt, sondern es werden auch streckenweise essayistische Passagen eingeflochten, in denen er zum Beispiel über Ideologien und politische Entwicklungen oder moralische Fragen reflektiert. Und was bemerkenswert ist, Padura schafft es, große historische Prozesse, die in dem Roman vorkommen, gezwungenermaßen, in plastische Bilder und nachvollziehbare Erzählstränge zu verwandeln. Das heißt, der Text ist jetzt nicht übermäßig abstrakt und schwer nachzuvollziehen oder schwer sich vorzustellen, sondern man kann ihm gut folgen. Und deswegen ist es wirklich ein relativ zugänglicher Roman, obwohl er eben 800 Seiten hat. Aber es ist jetzt kein Page-Turner à la Stephen King, sondern man merkt gleich auf den ersten Seiten, da wird die Frau des fiktiven Autoren hier beerdigt. Und man merkt sofort, dass man es hier wirklich mit Literatur so im wirklich künstlerischen Sinne zu tun hat. Und das ist jetzt nicht einfach so ein Unterhaltungsschmöker, sondern das ist schon was, wo man merkt, ja, da lese ich sozusagen, wie man so schön sagt, was Gutes. Das Hörspiel. Und bevor ich was zum Hörspiel sage, möchte ich kurz was Persönliches anmerken, weil es war wirklich so, ich hatte ja so eine Vorschau gemacht auf die ARD-Hörspieltage und da war ja Der Mann, der Hunde liebte, eine Premiere und deswegen habe ich natürlich auch gewusst, dass das kommen wird, dieses Hörspiel. Und als ich mir dann den Inhalt so durchgelesen habe, habe ich schon gemerkt, okay, das ist was Interessantes, aber das ist bestimmt was sehr Anstrengendes zum Anhören. Bestimmt schwere Kost, weil so, ja, es ist halt was Politisches, es ist was Historisches. Und da habe ich gedacht, oh nee, aber ich wollte dann einfach nicht meinen eigenen Vorurteilen aufsitzen. Ich habe ja die Vorteile gehabt, es ist anstrengend, dieses Hörspiel. Also habe ich gesagt, nee, Thomas, du hörst nicht auf dein Vorurteil, sondern du hörst jetzt rein. Und dann geht es los mit so einer Zeitungsmeldung, dann so ein Verhör, das ist ziemlich reißerisch inszeniert so, ist schon irgendwie cool, dann eine sehr einnehmende, so voranschreitende Musik und dann habe ich mich auch gefreut, als nach knapp 2 Minuten Matthias Buntschuh zu hören ist, seine Stimme mag ich ja sehr, ich mag den Matthias Buntschuh, einfach seine Art zu sprechen und zu schauspielen und ja, da habe ich dann war ich schon so ein bisschen gefangen von dem Hörspiel und habe dann halt weitergehört und dann begann es plötzlich, dann nicht plötzlich, sondern relativ flott, dass dann so zwischen den Zeitebenen gesprungen wurde und da habe ich gedacht, uff. Und dann kommen immer mehr Figuren, wo teilweise die gleichen Figuren mehrere Namen haben, eben weil sie Spitznamen haben, also im Russischen werden ja immer aus den Namen so ganz komische Spitznamen, dann Pseudonyme oder Decknamen und es war sehr schwer sich zu orientieren, dachte ich dann, uff, uff, oh. Und dann mehrere Erzählstränge, die in der Gegenwart der Erzählung sind, dann springt es in die Vergangenheit, aber in der Vergangenheit springt es auch nochmal hin und her und da habe ich gedacht, oh nee, aber denken, oh, war gar nicht richtig, weil ich habe dann gemerkt, nee, Thomas, du kannst dich orientieren kannst du dich. Du kannst dich tatsächlich orientieren und das funktioniert, obwohl es so komplex ist, funktioniert es. Und dafür muss ich schon allein dafür ein dickes Lob für die Inszenierung aussprechen. Also das schon mal vorneweg. Doch was wird nun genau im Hörspiel erzählt? Der Inhalt. Na, dann schauen wir uns doch mal genauer den Inhalt an. Ich hatte ja schon gesagt, es sind drei Erzählstränge. Nehmen wir erstmal den ersten Erzählstrang. Das ist der kubanische Erzähler. Das ist dieser Ivan, der von Matthias Bundschuh gesprochen wird. Und das spielt angefangen im Kuba der späten 1970er Jahre. Und da begegnet Ivan Cardenas, einem mysteriösen Mann am Strand. Und der hat zwei ungewöhnliche Hunde, Borchoi-Windhunde. Die sind wirklich total selten. Und Ivan ist so ein desillusionierter Schriftsteller und Lektor. Und dieser Fremde ist dann für ihn einfach nur noch der Mann, der Hunde liebte. Das ist sozusagen sein Spitzname im Kopf dieses Autoren. Und der Mann, der Hunde liebte, sagt dann dem Ivan, dass er Ramon Mercader kennen würde. Und Ramon Mercader ist der Mörder Trotzkis. Und Ivan und der Mann, der Hunde liebte, treffen sich dann nun immer mal wieder. Und Ivan erfährt dann bruchstückhaft so Details über das Leben von Mercader. Und dann beginnt Ivan Ende der 1990er Jahre dann zu recherchieren über die Verknüpfung von Trotzki und Mercader und diesem Hundeliebhaber, was es mit dem da auf sich hat. Das ist so der erste Erzählstrang. Dann haben wir den zweiten, da geht es um Leos Trotzki und zwar die Geschichte vom Exil, also aus der Sowjetunion verbannt wurde, bis hin zu seiner Ermordung. Das spielt also Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre und Leo Trotzki lebt im mexikanischen Exil und eins war mal der wichtigsten Männer der russischen Revolution. Er hat zum Beispiel die Rote Armee so aufgestellt, dass sie die Revolution durchführen konnte. Und Stalin wollte dann aber Trotzki weghaben, weil er, also Trotzki, einer der wenigen war, der Stalin irgendwie in seinem Machtstreben gefährlich werden konnte. Und auch ist Trotzki nicht ideologisch mit Stalin übereingekommen, wie man den Sozialismus ausrichten will. Und dann muss ich ehrlich sagen, so, ich habe natürlich schon von Trotzki gehört und von Trotzkisten, aber wenn man so dem Film glauben darf, dann sind ja Trotzkisten einfach nur irgendwelche Anarchisten, die irgendwie Anschläge verüben. Also so richtig ein Bild hatte ich tatsächlich nicht. Darum habe ich dann nochmal ein bisschen über Trotzki und seine Idee vom Sozialismus und so recherchiert. Und das fand ich sehr interessant und auch sehr sympathisch, weil Trotzkis Idee vom Sozialismus basierte auf der Vorstellung einer internationalen, permanenten Revolution, die nicht an nationalen Grenzen Halt machen sollte. Stalin wollte nur eine Revolution im eigenen Land, aber Trotzki hat gesagt, nee, das muss überall passieren, damit man eben auch zusammenhalten und zusammenarbeiten kann. Und was ich richtig genial fand, ist, Trotzki sah, dass es eine Arbeiterdemokratie braucht als Kern einer sozialistischen Gesellschaft. Also die Massen sollten direkt über Produktion und Politik entscheiden. Es sollte eine kulturelle, politische und wirtschaftliche Freiheit garantiert werden, ja? Eine kulturelle, politische und wirtschaftliche Freiheit garantiert, um eben Kreativität und Mitbestimmung der Menschen, dass die sich da entfalten können im Sozialismus. Also er hatte sozusagen eine Vision vom Sozialismus von stetiger Erneuerung der Ordnung. Und vor allem sollte damit verhindert werden, so ein bürokratisches Erstarren und durch diese Räte, also die Arbeiterklasse sollte eben so Räte machen, wo eben das Volk direkte demokratische Entscheidungen hatte, vollführen konnte und damit Einfluss auf die Führung haben konnte. Und die sollten eben verhindern, dass im Sozialismus eine Elite entsteht, die die Macht in ihren Händen konzentriert. Ja, und was ist passiert? Genau das, was Trotzki vorhergesagt hat. Die Elite ist entstanden, es ist ein starrer Staat geworden, es ist eine extreme Bürokratie geworden und die Führung hatte im Endeffekt keinen Kontakt zum Volk. Also exakt das alles, was Trotzki vorhergesehen hat und was er sozusagen mit seiner Art des Sozialismus ausmerzen wollte, genau das ist dann alles passiert, weil Trotzki war ja dann tot und konnte seinen Sozialismus nicht umsetzen. Ich weiß auch nicht, ob es funktionieren würde, Trotzkis Vision, aber sie klingt zumindest sympathischer als die dann nachher im real existierenden Sozialismus umgesetzt wurde. Doch jetzt mal zurück zum Hörspiel. Also, wir sind immer noch beim Erzählstrang Trotzki. Also Trotzki wird zunehmend von Spionen, Verrätern und Häschern Stalins umzingelt. Das heißt, der ist sozusagen immer permanent, ist er seines Lebens nicht sicher, aber er gibt auch nicht die seine Tätigkeit auf. Also er will die Wahrheit über die Revolution verteidigen, also wie sie wirklich war, nicht wie es Stalin erzählt. Und er kämpft auch aus dem Exil da mittels seiner Schriften immer weiter gegen Stalin. Und in seiner Geschichte, in Trotzkis Geschichte, erleben wir dann eben die Vertreibung aus der Sowjetunion, die Flucht in die Türkei, nach Norwegen und schließlich nach Mexiko. Dort wohnt er am Anfang sogar bei einer sehr berühmten Frau, und zwar im Blauen Haus. Ja, gemeint ist Frida Kahlo und ihren Mann Diego Rivera. Und mit Frida hat Trotzki sogar eine Affäre. Aber dann zieht er in ein anderes Haus und wird dort dann von Ramón Mercader mit einem Eispickel attackiert. Stirbt aber noch nicht gleich, sondern erst am nächsten Tag an der Attacke. Das ist da noch wichtig für die Geschichte von Ramón Mercader, weil das ist jetzt der dritte Erzählstrang. Und da wird sozusagen dieser Werdegang von Ramón erzählt. Der war ein junger Katalane. Er war jung, ja, und ein Katalane. Und der ist in den Wirren des Spanischen Bürgerkriegs, also wir erinnern uns da, der Spanische Bürgerkrieg, der war ja fast so ein Stellvertreterkrieg zwischen UdSSR und den faschistischen Staaten. Also ja, jedenfalls in diesen Wirren ist er zur internationalen kommunistischen Bewegung gekommen. Und da wird er auch ein Geheimagent Stalins. Und unter Anleitung sowjetischer Geheimdienstler wie etwa Kotow, der eigentlich Leonid Eddington heißt, und seiner eigenen Mutter wird Mercader denn vom idealistischen Kämpfer zum eiskalten Mörder ausgebildet, der eben, und sein großes Ziel ist dann eben Trotzki umzubringen. Und eigentlich glaubt der Ramón Mercader an eine bessere Welt durch Stalin und sein System, doch dann, nachdem er Stalin umgebracht hat, bekommt er mit, er war eigentlich nur ein Werkzeug dieser stalinistischen Machtpolitik, oder noch genauer gesagt, er war eigentlich nur ein Werkzeug für Stalins Rachewahn, weil Stalin, der war total durchgeknallt, der wollte einfach nur Trotzki tot sehen. Und es wird dann noch viel mehr im Hörspiel erzählt, was Stalin da alles angerichtet hat. Es ist einfach nur furchtbar. Aber es sind auf jeden Fall die drei Erzählstränge, also Trotzki, Mercader und Ivan. Und die werden aber auf eine spannende Weise miteinander verwoben. Und am Ende gibt es sogar noch eine spannende moralische Frage, und zwar, die sich dann an uns Hörende direkt richtet. Also wir, die wir das Hörspiel gehört haben, sind wir am Ende dann bereit, Mercader mit ihm mitzufühlen und ihn vielleicht sogar zu vergeben? Oder ist dieser Mord an Trotzki unverzeihlich? Das kommt so am Ende noch mit raus, neben ganz vielen anderen Sachen. Und das führt mich schon zu meine Interpretation. Also es ist wirklich so, dass wenn ihr dieses Hörspiel hört, dann werden euch so ganz viele Verbindungen zur Gegenwart auffallen. Ich weiß jetzt nicht, ob euch dieselben Assoziationen dann befallen wie mich, aber meine Interpretation geht jetzt so in die Richtung, da wird eben die stalinistische Sowjetunion geschildert, und die erinnert mich total an die heutige politische Situation in Russland, beziehungsweise wie sich da wahrscheinlich noch alles weiterentwickeln wird. Das heißt, so diese Ideologie, die Machtpolitik, staatlich kontrollierte Geschichtsschreibung oder das Unterdrücken von kritischen Stimmen. Und das ist alles hier im Hörspiel, wird das gezeigt oder vorgeführt, und das erleben wir ja auch in Russland, jedenfalls soweit wir Nachrichten aus Russland bekommen. Und da sehen wir, also wie da eben in Russland die Propaganda funktioniert, wie Putin immer weiter seine Macht ausbaut, wie die Medien kontrolliert werden, wie die Opposition unterdrückt wird und wie natürlich auch diese Großmachtambitionen von Russland jetzt so verklärt werden, und Russland muss wieder hier die Supermacht werden, wie es früher war. Also alles sowas erinnert vielleicht auch ein bisschen an Trump, ja. Da wird dann auch ganz schnell klar, dass so autoritäre Herrschaftsformen wie in der Stalin-Ära oder jetzt Putin, dass die instrumentalisieren eben die Vergangenheit und deuten so hausgemachte Probleme immer um. Und die Umdeutung dieser Probleme, also die Schuld an diesen Problemen, die hausgemacht sind, die Staaten, die Führung selbst zu verantworten hat. Und diese Sache ist dann immer, es sind die Fremden schuld. Es ist eben der Kapitalismus schuld, ne? Jetzt bei Putin ist es der böse Westen, der dran schuld ist. Bei der AfD sind es die bösen Ausländer, die dran schuld sind. Also es ist immer dieses selbe Prinzip. Autoritäre Herrschaftsformen suchen den Feind, oder die Ursache für ihre Probleme nie bei sich selbst, sondern immer im Außen. Und das lernen wir auch unter anderem in diesem Hörspiel. Mein Fazit. Ja, ich habe jetzt wirklich viel geredet und bin auch schon sehr vom Hörspiel abgewichen. Ich komme jetzt wieder zurück aufs Hörspiel, meinem Fazit. Also für mich ist es eine extrem gelungene dreiteilige Hörspielfassung, die hier von Der Mann, der Hunde liebte, realisiert wurde. Es ist wirklich eine komplexe Geschichte und trotzdem ist es so, dass es sehr gut hör- und verstehbar präsentiert wird. Und es ist wirklich gelungen, dass wir hier diese drei Ebenen haben, die durch Erzähler- und Erzählerinnentexte sowie Spielszenen und so Gedanken, die wir hören, so klug verbunden sind, dass ich jetzt immer am Ball bleiben konnte. Natürlich musste ich aufpassen, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh, es ist total anstrengend. Nee, es war einfach nur, ich musste schon konzentriert sein, aber jetzt nicht. Ich habe mich nicht überfordert gefühlt, sagen wir es mal so. Und das liegt sicher auch daran, dass wir hier so ausgezeichnete Sprecherinnen und Sprecher haben, wie schon den erwähnten Matthias Buntschuh als den Ivan oder Felix von Manteuffel als den alten Merkader. Und jetzt ganz witzig, Florian von Manteuffel, das ist der Sohn von Felix von Manteuffel, der spielt den Jungen oder spricht den jungen Merkader. Also das sind so dann noch so interessante Sachen und ja, dann gibt es noch ganz viele andere tolle Mitwirkende. Also es ist wirklich super gut besetzt. Und dann gibt es eben auch noch die tolle Komposition von Lukas Fretz. Das heißt, der hat die Musik so hervorragend gemacht, dass sie uns immer mitnimmt, dass sie eingängig ist und auch immer die richtigen Impulse setzt, die wir manchmal so brauchen, um eben der Handlung zu folgen oder jetzt auch emotional so mitzugehen. Also das hat wirklich eine tolle, tolle Atmosphäre, das Stück. Dann auch noch ein großes Kompliment an die Uta Maria Heim, die wirklich es geschafft hat, diesen dicken Roman in ein Hörspielmanuskript zu transformieren, was so wirklich die Essenz des Romans herauszieht, ohne ihn dann zu verbiegen. Also es ist so, ja, es ist wirklich an den richtigen Stellen gekürzt und die richtigen Stellen dann in der richtigen Länge dann auch wieder rausgehoben. Wirklich. Und natürlich muss ich an der Stelle noch ein ganz großes Lob an Marc Ginzler loswerden. Das ist der Regisseur, weil er hat ja das alles dann im Endeffekt Komposition, Erzähler, den Text und so alles zusammengebracht und so dirigiert, dass wir eben ein sehr lebendiges, sehr plastisch wirkendes Hörspiel haben. Obwohl dieses Thema so hätte so trocken werden können, ist es aber nicht, dank seiner Inszenierung. Und deswegen bin ich jetzt verleitet, an dieser Stelle zu sagen, dass aufgrund der Komplexität der Geschichte und der Aktualität des Inhalts, dass das für mich wirklich das Hörspiel des Jahres 2024 ist, weil es zeigt, dass gute Hörspiele anspruchsvolle Literatur lebendig werden lassen können, aber dabei auch noch prima unterhalten können. Und das ist klasse, finde ich einfach spitzenmäßig super. Der Ausblick. Und damit sind wir am Ende dieses kleinen, feinen Podcastes für dieses Jahr. Ich gehe dann in die Weihnachtspause, melde mich dann wieder. Ich muss mal im Kalender kurz gucken. Ich mache den jetzt mal hier auf. Momentchen. Ja, am 4. Januar hören wir uns wieder. Aber ihr hört mich auch nächste Woche wieder, weil da gibt es ein neues Weihnachtshörspiel mit der Sockenpolizei. Und das ist richtig gut geworden. Also bitte unbedingt anhören, weil das ist wirklich richtig, richtig klasse. Und es, auch wenn ihr sagt, das ist ein Kinderhörspiel, nee, hört es trotzdem an. Es ist super. Also ich bin da von mir selbst ganz begeistert. Ich selbst höre es immer wieder gerne an. Wirklich, weil es einfach schön ist. Bis dahin und denkt dran. Bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.